Mit Susanne Karloff, Journalistin, Kolumnistin, Autorin. Sie schreibt für Magazine wie Brigitte oder Grazia und Bücher. Und da nichts Fiktives, sondern über eigene Erfahrungen. Das Neueste heißt, Angst ist nichts für Feiglinge. Sie weiß, wovon sie spricht. Sie hatte bis vor einigen Jahren immer wieder diese extremen Angstzustände, wie aus dem Nichts. Hallo, Frau Karloff.
Hallo.
Ich kann auch direkt Hallo nach Hamburg sagen, oder? Da sitzen Sie.
Da sitze ich in der Sonne, ja.
Gemütliche Telefonkonferenz, das kennt Deutschland ja gerade. Wo haben Sie es sich denn gemütlich gemacht?
Ich sitze auf meinem Teppich im Wohnzimmer, anstatt in meinem Büro in der Wohnung, weil es hier vorne viel sonniger ist. Man muss es sich ja schön machen.
In Ihrem Buch schreiben Sie über Ihre Panikattacken, die Sie von Kind an hatten. Da sprechen wir später auch ausführlich drüber. Aber so eine Zeit wie jetzt, ja? Was bedeutet das für Menschen, die eh schon Ängste haben?
Oh, das ist schwer zu sagen, weil das ja sehr individuell ist mit den Ängsten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich lieber alleine bin, als ich Panikattacken hatte akut oder in Zeiten, in denen ich eben mehr Ängste hatte. Das ist bei jedem aber anders. Für manche Leute wird die Isolation eher schwieriger sein. Für mich ist es, ich kenne das, so zu arbeiten und so zu leben. Ich arbeite eben immer zu Hause und bin auch viel alleine. Aber man ist natürlich jetzt, jeder ist mehr auf sich zurückgeworfen und das ist nicht immer so komfortabel.
Und Sie gehen raus, um einzukaufen und das war's?
Genau, ich gehe raus, um einzukaufen, fahre mal eine Runde vielleicht und block mit dem Fahrrad und gehe zum Altpapier und das war's. Ich sehe niemanden und ja.
Wie ist es denn gerade in Hamburg so die Situation? Also halten sich alle dran, gehen Sie auf Abstand?
Ja, total. Also im Supermarkt ja sowieso und mit diesen an der Kasse ja auch die Markierung. Und wenn jetzt ist natürlich überall das schöne Wetter, das macht es sicher schwieriger. Aber ich finde schon, die Straßen sind sehr leer, das da, wo ich mich aufhalte, und wird schon ernst genommen. Ich sehe auch keine Gruppen von Menschen.
Wenn ja selbst schon Hamburg schönes Wetter hat, oder?
Extrem schönes Wetter seit Tagen.
Kommen wir nochmal auf Ihre Angststörungen. Also die Diagnose der Psychotherapeutin war irgendwann generalisierte Angststörung. Also das ist so allgemeine Angststörung. Können Sie das vielleicht mal kurz beschreiben, was dahinter steckt?
Ja, es ist nicht nur die Angst vor vielen Sachen, also eine, die sich gar nicht so eingrenzen lässt, wie zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, eine Angst vor Spinnen oder Flugangst. Dann kann man ja Spinnen meiden oder Flugzeuge meiden. Aber bei einer generalisierten Angststörung, jedenfalls bei mir, gibt es sicher auch Unterschiede, ist es so, dass ich ja gar nicht festmachen konnte, vor was ich Angst habe. Und es ist auch noch so, dass es generalisiert, also allgemein ist, was den Körper betrifft. Es ist also nicht ein Organ oder es ist nicht immer der Kreislauf oder es ist nicht immer Herzrasen, sondern es kann den ganzen Körper betreffen. Und das macht es halt wenig greifbar und auch sehr, man kann es nicht vorhersehen. Ein bisschen wie das Wetter. Also man geht raus und es kann trotzdem schütten, obwohl vorher war alles sonnig. Und das macht es eben so angsteinflößend, weil man ja beginnt, dann Angst zu haben vor der Angst und Dinge zu vermeiden, wo es vorher eben schon mal zu einer Panikattacke kam.
In Ihrem aktuellen Buch schreiben Sie über Ihre Angststörung. Sie sagen, ich hatte seit jeher die Hosen voll. Also das, was wir haben, wenn beispielsweise der Aufzug stecken bleibt oder es Turbulenzen im Flugzeug gibt, das hatten Sie ständig und das hat schon als Kind angefangen.
Ja, ich hatte die mit 12, soweit ich mich erinnere, und es war kurz nach der Trennung meiner Eltern. Ich war im Theater mit meinem Vater und saß so zur Wand hin, also einen Platz zur Wand, und fühlte mich so dadurch eingesperrt und habe, als es dann anfing, gesagt, ich muss hier sofort raus. Und dann hat mein Vater aber gesagt, nee, du bleibst jetzt hier. Das war halt so seine Art, mich da irgendwie zu robustieren. Und dann bin ich da sitzen geblieben und das kommt wie so eine Welle dann über einen und Herzrasen und Unruhe und Zittern und Angst, umzufallen, zu sterben aus dem Nichts. Und es ist wie eine Naturgewalt und das ebbt dann wieder ab. Also im Grunde kann man da nicht in dem Moment so wahnsinnig viel machen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch die anderen nicht so viel machen können. Es ist eine sehr private Angelegenheit gewesen bei mir.
Ihre Eltern haben es immer das genannt, ja? Sie hatte das wieder. Konnten Sie schwer damit umgehen?
Ich hatte ja auch keinen Namen dafür. Also man muss A sagen, das war fast vor 40 Jahren. Da wussten wir dann noch weniger über mentale Gesundheit, was ja jetzt eben, da wird ja glücklicherweise mehr drüber gesprochen. Und wir hatten ja keinen anderen Namen. Anfangs sowas wie, ja, willst du mal so Kreislauftropfen nehmen oder isst doch mal was? Es ist ja klar, dass Eltern hilflos sind, wenn man es eben noch gar nicht weiß, was es ist. Deswegen halte ich es für so wichtig, darüber zu sprechen. Und das man das eben haben darf und dass es kein Makel ist, für den man sich schämen muss. Aber damals wusste ich ja selber nicht, was es ist. Es war einfach nur körperlich sehr bedrohlich.
Ihre Oma hat Ihnen sogar mal ein Schlückchen Amaretto gegeben zwischendurch.
Ja, das hatte man ja früher. Das war ja früher so Baldrian oder ein Schlückchen Amaretto. Da war das ja früher noch so. Und wir haben ja auch im Auto geraucht. Also die Eltern waren ja auch nicht angeschnallt. So, ja, aber so hat halt jeder irgendwie kleine Hilfsmittel angeboten für etwas, was gar nicht greifbar war und was, glaube ich, auch allen Angst gemacht hat.
Die erste Panikattacke mit 12. Sie sagen, das war kurz nach der Trennung der Eltern. Ich meine, Psychologen sagen doch wahrscheinlich sofort, das ist der Zusammenhang.
Ja, ich glaube, es gibt ganz viele Zusammenhänge und sicher gehören solche Verlustängste und Trennungsgeschichten dazu. Die können das auslösen. Mit Sicherheit hat das dazu beigetragen, dass mir im wahrsten Sinne des Wortes der Boden unter den Füßen weggerissen worden ist. Und das beschreibt ja eigentlich auch schon sehr gut das Gefühl. Zum Beispiel gibt es ein Symptom bei Panikattacken, Gangunsicherheit. Dass man so läuft und denkt, man will sich so rechts und links wo festhalten, wie auf Eiern laufen. Und eigentlich ist es ja so, wie den Boden unter den Füßen verlieren. Und ja, da gibt es mit Sicherheit einen Zusammenhang. Aber die Frage ist ja, wie lange man sich dann damit aufhalten möchte, was der Grund dafür ist. Und wann man anfängt, sein Leben in die Hand zu nehmen und niemandem die Schuld zu geben, sondern eben verantwortlich zu sein für sich selbst und groß zu werden.
Wir sprechen über Ihre Angststörungen, die schon als Kind angefangen haben. Anfangs wusste ja auch keiner so richtig, wie man damit umgehen soll. Ihre Schwester hat sie irgendwann Woody genannt, nach Woody Allen, der Stadtneurotiker.
Ja, weil ich zum Beispiel immer so ein bisschen sonderbar war mit den alltäglichen Dingen. Also nicht im Kino, sitze ich halt lieber am Rand. Das ist heute noch so. Aber heute könnte ich auch in einer riesigen, eng gequetschten Menge sitzen und wird es schaffen. So, und das ist das Tolle, die Entwicklung mitzubekommen, wo ich früher war und was ich jetzt schaffe und wie das doll stärkt. Und das sind auch Sachen, die für Menschen, die das haben, glaube ich, ganz relevant sind, Dinge zu tun, vor denen man Angst hat und dann so stolz zu sein, es zu schaffen. Sei es, keine Ahnung, um die Alster zu laufen, einen Kopfstand zu machen oder zum Bäcker zu gehen, wenn man nicht mehr schafft, rauszugehen zum Beispiel. Und auf dem Höhepunkt der Angst ist das natürlich leicht gesagt, aber das war halt so mein Weg, dass ich immer mehr Dinge geschafft habe. Insofern kann ich auch heute im Flugzeug am Fenster sitzen, ohne auszurasten.
Und Sie waren sogar Stewardess. Also Flugangst ist wirklich nicht Ihr Problem.
Nein, das fand ich immer ganz toll und komfortabel, weil da ja irgendjemand vorne war, der wusste, der irgendwie so alles im Griff hatte, gefühlt. Und da konnte ich mich dann irgendwie so fallen lassen. Ich mag fliegen wahnsinnig gerne. Ja, letztendlich, weil ich da keine Verantwortung habe, sondern mich ergeben muss.
Ist schon erstaunlich. Die meisten haben genau deswegen Angst, weil sie da keine Kontrolle haben im Flugzeug.
Ja, in anderen Bereichen habe ich das auch, dass ich Kontrolle haben möchte, das Gefühl haben möchte, ich kann es kontrollieren. Aber ich habe auch herausgefunden, dass es mir wahnsinnig gut tut, wenn ich mich das denn dann traue, diese Kontrolle ein bisschen abzugeben. Weil wir glauben ja nur, wir können was kontrollieren. Wir dachten ja auch die ganze Zeit vor der Krise, wir hätten alles im Griff. Aber das hatten wir ja vorher auch schon nicht.
Sind Sie im Auto lieber Beifahrerin?
Ja, ich fahre auch gerne alleine, aber ich fahre nicht gerne zum Beispiel Autobahn. Wenn dann noch jemand neben mir sitzt, macht mich das unruhig. Das mag ich nicht. Dann will ich lieber allein sein.
Tunnel.
Schaffe ich easy, aber auch lieber als Beifahrer.
Und wie geht's Ihnen dann als Fahrerin im Tunnel?
Ja, da kann das kurz passieren, dass es wieder so aufkommt, das Gefühl von, es wird zu eng rechts und links und ich kann nicht die Spur halten. Aber ich muss ja die Spur halten im Tunnel, das wäre ja sonst doof. Aber die Wahrheit ist, ich bin jetzt 51 Jahre und fahre Auto, seit ich 19 bin. Und es ist doch noch nie was passiert, weder im Tunnel noch außerhalb vom Tunnel. Und das ist ja eigentlich eine ganz gute Nachricht.
Autobahn, Tunnel, Kino. Das sind jetzt so ganz konkrete Situationen, wo man sagen kann, okay, ich versuche da irgendwie durchzukommen. Aber Sie reagieren ja durchaus auch auf Kleinigkeiten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, dass es ein Parfum ist oder dass es Ihnen irgendwo zu laut ist, rummelig und dann kann es passieren. Oder konnte es passieren?
Genau, konnte es passieren. Also ich habe keine Panikattacken mehr, so bestimmt seit 9 Jahren oder so. Das ist natürlich toll und eine lange Zeit und ich habe auch keine Angst davor, das zu bekommen wieder. Aber was ich schon habe, ich bin eine hochsensible Person, die viele Dinge mitbekommt, die andere vielleicht nicht mitbekommen. Und das ist Bürde und Gabe, ganz klar. Und Bürde ist zum Beispiel einfach zu viel zu spüren oder zu viel zu sehen oder glauben zu sehen. Auch da macht der Geist ja viel Quatsch. Und mit dem Parfum dieses Beispiel, oder sagen wir ein Leberwurstbrot im Zug, löst jetzt nicht eine Panikattacke aus. Aber es fügt sich zu diesem ganzen Bild von Reizüberflutung. Und wenn ich sowieso schon reizüberflutet bin durch Stress, den ich mir selbst mache, den mir andere machen, dann hat es früher dazu führen können, dass es eine Panikattacke auslöst.
Also Leberwurstbrot im Zug, da steigt auch mein Puls. Also.
Ja, na sehen Sie, ist doch gar nicht so mit Schoko von mir.
Sie sind friedlich geschieden, so beschreiben Sie es selbst. Trennung nach 13 Jahren Ehe. Lag es auch an Ihrer Angststörung?
Ja, ich glaube schon, dass das dazu beigetragen hat, ein Teil davon, weil ich war auch dann neurotisch, ich war schwierig, ich war nicht leicht, nicht mehr so lustig. Es war alles so irre kompliziert mit mir. Also auch Urlaube und die Dinge, die eigentlich schön sind. Und das tut mir natürlich auch leid im Nachhinein, aber ja. So war das eben.
Sie wechseln immer einmal das Hotelzimmer, mindestens einmal.
Heute nicht mehr. Heute halte ich es aus. Aber früher war es so. Ich erinnere mich zum Beispiel einmal in Venedig. Es war mit meinem Ex-Mann, es war wunderschön. Aber ich musste erst mal das Zimmer wechseln, weil ich dachte, woanders wäre es leiser oder würde weniger nach Küche riechen. Irgendwas war immer. Und das macht jede Beziehung ja irgendwann mürbe.
Aber dann gab es wirklich diesen extremen Griechenland-Urlaub, glaube ich, wo Sie mit Ihrem Mann damals mit Ihrem Sohn waren und Sie haben auf einmal ganz ernsthaft das Gefühl, ich habe einen Tumor im Kopf, ich muss nach Hause.
Ja, und das war am wirklich zweiten Urlaubstag. Wir wollten, glaube ich, 3 Wochen bleiben und ich lag auf der Sonnenliege und hatte irgendwie so eine Wahrnehmungsstörung. Also so, das Bild hat sich so wie, wurde so wie weggezogen bei einem Dia. Und das hat mir so Angst gemacht, dass ich mich total beobachtet habe und wie so ein Tierchen unter dem Mikroskop und dann noch mehr Angst bekam. Und dann habe ich am anderen Tag quasi nicht mehr in die Taverne laufen können zum Essen, weil ich dachte, ich kann das nicht mehr. Und dann wollte ich dringend nach Hause fliegen. Und mein Ex-Mann hat mir auch einen Flug gebucht und einen Arzttermin gemacht, weil ich sicher war, ich habe einen Hirntumor. Ich muss sagen, es gab keinerlei Anzeichen, außer die Angst. Ich hatte keine Kopfschmerzen, ich hatte keine Erkrankungen. Ich hatte natürlich auch keinen Hirntumor, wie sich ja dann in Hamburg beim Arzt rausgestellt hat. Und dann bin ich nach 48 Stunden wieder nach Griechenland zurückgeflogen, wo meine verstörte Kleinfamilie mich erwartet hat. Krass.
Und Sie sind in Hamburg dann tatsächlich zum Facharzt gegangen und haben gesagt, da ist was.
Ja, und dann hat die, wie heißt das, EEG, Hirnstrom messen und hat das untersucht und sagte, nee, also Sie haben definitiv nichts. Und hat mir ein Rezept über den Tisch geschoben, aber wenn ich das nehme, irgendein Mittel halt, dann müsste ich nie wieder Angst haben. Und dann habe ich gesagt, nee, ich glaube, das möchte ich nicht und bin ohne das Rezept für dieses Mittel wieder zurückgeflogen, weil ich halt einen anderen Weg einschlagen wollte. Aber ist ja gut, dass es Medikamente gibt für Menschen, die das anders machen.
Und dieses Gefühl dann anschließend, denkt man dann, oh, war eine unnötige Aktion?
Ja, ich habe mich schon geschämt, weil alle anderen Leute können noch normal Urlaub machen, dachte ich dann. Und das ist ja der Trugschluss. Wir wissen überhaupt nichts von all den anderen Leuten. Nach außen sieht alles immer so schön straff aus und so gut. Aber das ist nicht immer wahr. Und deswegen halte ich es ja für so wichtig, dass jetzt darüber gesprochen wird. Und ja.
Um auch Mut zu machen?
Absolut. Und mein Buch ist auch so, es ist kein Buch, das irgendwie jetzt Angst macht. Ganz im Gegenteil. Es ist mein Weg und es endet durchaus stark und positiv und gibt Kraft. Also das ist auch das, was ich so zurückbekomme als Feedback und das macht mich sehr glücklich, wenn es jemandem hilft.
In Ihrem Buch schreiben Sie über Ihre Angststörung und Sie haben hier eben auch gesagt, dass sie wohl mit ein Grund war, dass Ihre Ehe auseinandergegangen ist. Das alles sich jetzt nochmal so durch den Kopf gehen zu lassen und aufzuschreiben, ist Ihnen das schwer gefallen?
Ja, absolut. Also deswegen habe ich mich am Anfang, ich bin ja nach Hydra, nach Griechenland, auf diese Insel, wo Leonard Cohen war und fand das alles irgendwie so ganz toll, in diesen 2 Wochen dort das Buch anzufangen. Aber ich habe gemerkt, wie ich mich drücke und wie ich vor manchen Kapiteln auch, zum Beispiel das letzte Kapitel, wo es dann auch um den Tod geht, mich wirklich sehr, sehr schwer getan habe und tief reingegangen bin nochmal in diese ganze Geschichte. Aber auch das ist natürlich schon eine abschließende, tolle Therapie gewesen, dass ich diese Möglichkeit hatte, das aufzuschreiben.
Und Sie hatten den Rucksack voller Fachliteratur.
Ja, mehr Fachliteratur als Schuhe hatte ich mit. Aber ich habe die dann gar nicht gelesen, weil ich bin ja auch keine Autorin, die Experten zu Rate zieht oder Wissenschaftler zitiert. Das kommt wirklich nur sehr am Rande vor, weil es ist kein Ratgeber. Und ja, die wichtigste Erkenntnis für mich war ja, dass ich mein bester Experte bin. Und das kann ich nur jedem raten. Was nicht heißt, dass es nicht andere Experten im Leben gibt, die wichtig sind. Aber auf die eigene Kraft zu vertrauen, das ist das Mittel, zu erkennen, was für Ressourcen man im Inneren hat. Und ich habe das erst erkannt, nachdem mir mein Leben so ein bisschen um die Ohren geflogen ist und ich tatsächlich auf eigenen Füßen stehen musste nach der Trennung. Und das hat mir letztendlich, das hat mich gerettet, zu erkennen, wie stark ich bin.
Wie war das eigentlich mit Ihrem Sohn? Also hat er die Angst so mitbekommen oder hatten Sie auch besonders viel Sorge immer um ihn?
Beides, ja. Ich hatte besonders viel Sorge. Ich war immer schon eine Mutter, die Angst hatte, dass er krank wird, dass er was hat. Oh Gott, Nasenbluten und Husten. Und das ist natürlich auch alles. Meine Mutter hatte auch viel Angst um uns, um meine Schwester, um mich. Und das ist auch schade. Ich wäre gerne coolere Mutter gewesen. Aber ich bin die, die ich bin. Und wir sind so zusammengekommen jetzt in diesem Leben. Und das ist schön. Aber ich habe schon versucht, das vor ihm zu verbergen, definitiv, weil ich bin die Mutter und ich wollte, auch wenn es nicht war, stark sein. Wir waren dann einmal, als er 13 war, zusammen in New York und ich mit ihm alleine und ich hatte da wahnsinnige Angst vor, hatte auch prompt eine Panikattacke vom Apple Store in New York, aber das hat er nicht mitbekommen. Das habe ich dann geschafft und das hat es alles auch so gedreht irgendwie.
War er so fasziniert von dem Apple Store vielleicht, dass er es nicht mitbekommen hat?
Sicher auch, ja. Aber das ist auch etwas gewesen, was das ist ein Schlüsselmoment in dem Buch, dass wirklich New York ist für mich seitdem sowas wie Lourdes für andere. Das ist mein Pilgerort, um meine Kraft zu spüren. Und ja, da bin ich auch sehr furchtlos seitdem geworden.
Susanne Karloff, als Journalistin in der Welt unterwegs, also von außen betrachtet eine attraktive Frau, Anfang 50 mit einem spannenden Leben, alles top. Aber wie sagten Sie eben, man weiß es eben nie, wie es den anderen wirklich geht. Also was wir vielleicht mal kurz erleben, wenn in der Kneipe die Klotür nicht mehr aufgeht, wenn es im Tunnel Stau gibt, das hatten Sie ständig, auch ohne Anlass, Ihre Angststörungen. Wie viele Therapien haben Sie gemacht?
Also ich glaube, ich habe als Kind, als 12- oder 13-Jährige eine gemacht, da erinnere ich mich aber nur schemenhaft dran. Das war wahrscheinlich der Versuch meiner Eltern, mir zu helfen. Und dann habe ich später noch 2 Gesprächstherapien gemacht. Aber ich habe ja auch anderen Firlefanz veranstaltet. Familien, das heißt Firlefanz, Familienaufstellung ist ja nicht per se Firlefanz. Bei mir hat es einfach gar nicht gewirkt. Ich war bei der Homöopathin, das hat mir sehr geholfen. Man muss ja schauen, finde ich, das Einzige, was zählt, ist ja die eigene Erfahrung. Es ist mir relativ egal, was andere Menschen darüber denken, ob es wirkt oder nicht. Wenn es bei mir wirkt, dann ist es Gold wert. Und das ist zum Beispiel bei Homöopathie so.
Was ist der Unterschied, mit einem Psychotherapeuten zu reden, jetzt im Vergleich zum Gespräch mit Freundinnen?
Ja, das habe ich mich ja auch irgendwann gefragt, dass man so jemandem irgendwie das ganze Leben vor die Füße kippt. Ich glaube schon, dass gute Therapeuten an der richtigen Stelle zuhören, aber auch an den richtigen Stellen schrauben und die richtigen Fragen stellen und einem ja eigentlich nur dahin führen, wenn sie gut sind, dass man Dinge selbst erkennt. Und das ist in einer Freundschaft ja nicht unbedingt so, kann aber auch so sein.
Jetzt muss man auch mal sagen, Sie sind ja eine Frau, die immer rausgegangen ist. Ja? Also Sie haben sich ja nicht zu Hause verkrochen und eingeschlossen, sondern Sie waren immer draußen, obwohl in offenen Räumen bei Ihnen die Attacken passiert sind.
Ja, also war nicht so, dass ich nicht mehr aus dem Haus gehen konnte, außer in den Momenten wie zum Beispiel im Griechenlandurlaub, definitiv. Da konnte ich ja nicht mal zur Taverne laufen. Das war schon sowas. Und wäre das weitergegangen, dann hätte ich noch mehr Angst gehabt. Man vermeidet ja diese Dinge dann. So kommt das ja, dass man nicht mehr raus kann, weil man Angst hat, dass es passiert, allein auf dem Weg zum Altpapier. Ich habe das immer wieder in den Griff bekommen und habe durchaus teilgenommen am gesellschaftlichen Leben. Ich habe nicht etwas nicht machen können. Aber es gab immer Phasen, in denen ich wusste, ich möchte lieber drinnen bleiben oder Tage oder im Restaurant zum Beispiel sein und wissen, ich will jetzt einfach nur nach Hause, weil dann ist es wieder weg. Oder einmal eine Panikattacke in Berlin mitten auf dem Theodor-Heuss-Platz. Sobald ich in meinem Auto war wieder, das da geparkt hat, war es wieder weg. Ich konnte es wieder in den Griff bekommen. Also diese Hülle um einen, dieser Raum, sei es ein Auto, ein Hotelzimmer oder die Wohnung, ist ja ein ganz schützender Mechanismus, den man halt eben nicht zur Hand hat, wenn man auf offener Straße läuft oder im offenen Meer schwimmt.
Ist auch ein schöner Tipp von Ihnen, so das Chaos in der Umgebung zu minimieren, morgens immer das Bett machen.
Ja, habe ich heute nicht gemacht. Ich brauche es vielleicht nicht mehr. Ich ertrage jetzt Anarchie um mich rum. Ja, ich finde schon, es gibt ja so dieses Outer Order, Inner Calm. So, wenn es nach außen alles so in Ordnung ist, dann ist man innerlich ruhig. Ich finde das hilfreich, gerade in Phasen, in denen es einem nicht so gut geht. Was ich auch hilfreich finde, ist, wenn man zum Beispiel nicht drin sein kann und fürchtet sich und ist unruhig, zum Beispiel, wenn man über eine große Straße geht, habe ich das manchmal, dass ich mir vorstelle, es sind um mich rum, vorne, hinten, links und rechts ist eine Säule. Aber man ist nicht eingemauert darin. Man hat ja genug Luft, was durchkommt und Sicht vorgestellt. Aber es gibt Stabilität. Und das, finde ich, sind so kleine Sachen, die helfen dabei.
Aber gucken Sie immer, wo ist der Notausgang?
Ja, in jeder Beziehung.
Auch zu Menschen?
wenn es nah wird, auch zu Menschen, aber ich schaffe es durchaus, mit Menschen nah zu sein. Aber vielleicht, ich kann es nicht sagen, wie es bei anderen ist, vielleicht brauche ich ein bisschen länger, um Vertrauen aufzubauen und mir sicher zu sein, dass mir niemand über die Rübe zieht. Eins.
Während Sie so mit und mit Ihrer Angststörung losgeworden sind, haben Sie ja was Neues dazu gewonnen. Neues Bild von sich, neues Bewusstsein, neue Klamotten. Sie haben eine Leidenschaft für Secondhand-Sachen entdeckt. Ziehen Sie am Wochenende über die Flohmärkte?
Auch, aber ich mag vor allen Dingen gerne so, auf Instagram zum Beispiel gibt es ganz viele Shops weltweit. Ich gucke meistens Europa und die posten dann ihre Sachen und dann kann man das einfach bestellen. Oder auf Etsy, das ist ja auch so ein Portal für gebrauchte Sachen.
Aber dann muss man ganz genau seine Maße kennen.
Oh ja, und das ist eh ganz toll, weil wenn man sich einmal ausmisst, hat man ein ganz anderes Gefühl für seinen Körper, habe ich rausgefunden. Ja? Das ist irgendwie, das kennt man gar nicht mehr, wenn man einfach irgendwo was shoppen kann, alle Nas lang. Ja, und ich bin einfach der Meinung, dass es so viele tolle Sachen gibt, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dass man gar nicht zu Fast Fashion ketten muss, weil es einfach in vielerlei Hinsicht nicht gut ist.
Also auch so ein Aspekt Nachhaltigkeit, oder?
Absolut, ja.
Welchen Stil bevorzugen Sie dann bei den Klamotten?
Also am liebsten mag ich 70er Jahre. Das ist so die Zeit, die ich am schönsten finde, modisch. Ja, aber ich finde, das ist so ein Unterstreichen der Persönlichkeit. Und umso mehr ich mich besser kennengelernt habe, umso mehr habe ich auch herausgefunden, wie ich gerne, ja, wie ich mich fühle und wie ich aussehen möchte. Und das ist ein ganz tolles, das geht mit Vintage ganz toll.
70er ist bunt, sind Schlaghosen.
Ja, auch. Ich trage allerdings auch viel Weiß, aber das wiederum hat mit der Yoga-Art zu tun, die ich mache.
Wenn die Sachen dann ankommen, haben die immer noch diesen Second-Hand-Geruch? Ich glaube, den kriegt keiner los, der mal in so einem Laden war.
Ja, genau. Früher mochte ich gar kein Secondhand und Vintage. Auch genau wegen des Geruchs. Ich fand das immer, und dann steckt da die Energie der alten Trägerin drin. Und das fand ich alles immer so ein bisschen nicht so gut. Aber das hat halt auch eine Geschichte. Und zum Geruch, es gibt so Tricks zum Beispiel. Man kann es ins Eisfach legen, die Klamotten eine Weile.
Wie gegen Läuse, oder?
Ja, genau. Ich kenne das auch von den Kindern mit Läusen. Dann habe ich immer Räucherstäbchen an und stelle das da drunter. Also man kriegt das schon weg.
Wenn Sie eine Ihrer Panikattacken hatten, kam auch schon mal der Spruch, du machst doch Yoga, atme es weg. Hat Sie das geärgert?
Ja, also ich mache seit 20 Jahren Yoga, aber das ist nicht die Lösung für alles. Ich würde nie ohne Yoga auskommen und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens. Aber man ist deswegen auch keine Superwoman und man kann auch krank werden und man kann auch Angst haben.
Also der herabschauende Hund kann es nicht immer regeln.
Er ist Teil davon, das zu regeln, aber ich finde das falsch, jemandem zu sagen, wenn er Angst hat, ja, aber du machst doch Yoga. Das ist ja wie, du bist kein guter Yogi, du hast was falsch gemacht. Das ist doch schon wieder so eine Bewertung, die nicht gut tut. Da sollten wir doch ein bisschen netter miteinander sein.
Sie machen ja eine ganz bestimmte Form von Yoga, also die haben Sie irgendwann für sich entdeckt, Kundalini.
Ja.
Ja. Muss man dafür besonders gelenkig sein?
Nein, im Gegenteil. Man braucht auch keine bunte Leggings. Man kann auch mit jeder Körperform daran teilnehmen. Das ist jetzt nicht so dieses Show-Yoga, ne, so sich verbiegen und gelenkig sein, sondern das mache ich auch. Aber es ist Yoga des Bewusstseins. Es hat ganz viel mit Atmung und Mantra singen und Meditation zu tun. Und das kann jeder machen mit jeder körperlichen Voraussetzung. Und das ist wahnsinnig effektiv, gerade bei Stress und Ängsten, weil es das Nervensystem ganz toll stärkt. Und was wir nicht nur jetzt brauchen, aber jetzt besonders, ist eben, sind wirklich starke Nerven. Und das haben viele Leute nicht.
Machen Sie das dann so für sich zu Hause oder im Kurs?
Ich mache das jeden Tag für mich zu Hause. Es gibt bestimmte Übungen, die ich jeden Tag mache. Und ich mache das aber auch online und ich fahre auch gerne zu anderen Orten, wo dann die Kundalini-Workshops sind.
Haben Sie Tricks, die Sie anwenden, wenn Sie merken, ich bin jetzt hier gerade doch mal wieder in einer Situation, wo ich mich unwohl fühle?
Also unauffällig kann man immer machen auch die linke Nasenatmung. Man hält einfach nur das rechte Nasenloch zu und atmet nur ein und aus durch links. Das aktiviert den Parasympathikus und dadurch wird man ruhiger und gelassener.
Man fängt sofort an, es zu machen.
Ja, das ist gut. Und das auch 3 Minuten, das verändert, wenn man im Flugzeug sitzt. Man kann es ja sogar in der Bahn machen oder im Restaurant. Und das andere ist dieses, das ist relativ bekannt, 5 Dinge benennen, die man sieht, 4 Dinge, die man hört, 3, die man riecht. Es ist nicht nur ablenken, sondern zurückbringen in die Realität. Was ist wirklich gerade? Was ist meine Fantasie? Was denke ich, was passiert und was passiert real gerade? Und das hilft auch wieder in den Körper zurückzukommen, den man sehr leicht so verlässt in einer Panikattacke.
Bei uns gibt es am Ende immer ein kleines Geschenk. Ja, und das machen wir jetzt auch so trotz Schalte Hamburg-Mainz. Das kriegen wir hin. Und ich habe gedacht, als Yogi, der Sie ja sind, trinkt man Tee. Und wir haben hier einen kleinen Teesalon in Mainz mit einer Teesommelier, die selbst mischt.
Und zwar, wie toll.
Ja, den schicke ich Ihnen dann per Post.
Och, ist das lieb. Das habe ich noch nie bekommen. Wie schön.
Ich habe ausgesucht die scharfe Inge. Einfach, weil dieser Name super ist, oder?
Super, ja.
Dann habe ich den griechischen Bergtee, weil Sie diese besondere Beziehung zu Griechenland haben.
Ach, wie toll.
Im Guten und auch im weniger Guten. Und ich habe die 8 Schätze des Shaolin. Den habe ich einfach ausgewählt, weil die Sommelier sagte, der öffnet alle Chakren. Und ich dachte, da bin ich richtig.
Das braucht Frau Karloff, ja, perfekt. Vielen Dank, das ist ganz lieb.
Schön, dass Sie bei uns in SWR1 Leute waren, Susanne Karloff. Dankeschön.
Dankeschön, es war eine große Freude.